als wir hingefahren sind, haben einfach in der Stadt vor Sednaya ganz viele Menschen schon Schilder gemalt mit Sednaya in die Richtung, weil alle Leute eben aus dem ganzen Land nach Sednaya gefahren sind, um nach ihren Liebsten zu suchen. Das heißt, da waren Tausende, Hunderttausende, ich weiß nicht, ob Hunderttausende, aber Tausende Syrer und Syrerinnen, die ins Gefängnis gefahren sind, um wenigstens so einen Hauch von Informationen zu finden von ihren Liebsten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast mit mir, Thilo Mischke, live aus Damaskus, Syrien. Ich sitze in einem Hotelzimmer mit Johanna Maria Fritz und einer Person, die wir im gleich folgenden Gespräch noch demaskieren werden. Wir werden sagen, wer hier noch mit uns im Zimmer sitzt. Jetzt möchte ich es noch nicht sagen. Ich habe mich eine gute Stunde, nee Quatsch, 50 Minuten mit Johanna Maria Fritz unterhalten und wir sprachen darüber, wie man eigentlich Kriegsfotografin wird, was man im Krieg erlebt, was man über den Tod lernt oder nicht lernt. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich nicht umbringt, wenn man diese Arbeit macht, die Johanna Maria Fritz macht. Und wir sprachen auch natürlich über Syrien, was in Sednaya passiert ist, wie bewegend diese Revolution ist, die hier ist. Und ich glaube vielleicht sogar, das ist das Wichtigste, was wir besprochen haben von allem. Unsere gemeinsame Liebe für das Einkaufszentrum Alexa in Berlin am Alexanderplatz. Das war ein sehr schönes Gespräch, in dem ich viel über meine Gesprächspartnerin gelernt habe und aber auch über Kriege und über alles Mögliche. Ich empfehle euch, hier genau zuzuhören. Und jetzt an dieser Stelle kommt natürlich wieder meine ganz krasse, needy Werbung für Patreon. Bitte kommt zu Patreon, denn diese Folge, die ihr heute gehört habt, diese Folge Nummer 3 eigentlich, ist nämlich eine von mehreren jeden Tag aufgenommene Folgen über diese Reise nach Syrien. Die ersten beiden Folgen sind mit Michael Menzel. Die dritte Folge heute mit meiner Gesprächspartnerin. Morgen mal gucken, mit wem ich spreche. Vielleicht mit Martin, vielleicht nochmal mit Menzel, vielleicht mit Christoph Reuter, vielleicht mit Theresa Breuer. Paul Ronsheimer ist schon weg, mit dem kann ich nicht mehr reden. Also, wer jetzt zu Patreon geht, bekommt, ich glaube, sogar 6 Folgen exklusiven Syrien-Content. Und dafür lohnt es. Bitte unterstützt unabhängigen Journalismus, damit ich mich nicht zwingen muss, Werbung einzusprechen. Das war ein sehr langer Arbeitstag für meine Gesprächspartnerin und für mich. Meine Gesprächspartnerin ist aber auch schon viel länger in Syrien als ich. Sie ist seit jetzt 1,5 Wochen hier.
Kannst du ja auch gar nicht richtig genau sagen. Also wir sind einen Tag nach dem Fall von Bashar al-Assad angereist.
Ja.
Genau, wir sind in Beirut angekommen, an dem Tag, an dem das Regime gestürzt wurde. Und dann sollten wir nicht so spät abends über die Grenze gehen und sind dann am nächsten Morgen über die Grenze gefahren.
Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, wer du bist, bevor wir einfach ins Gespräch gehen. Mir gegenüber sitzt Johanna Maria Fritz. Sie ist, ich würde sagen, die Fotografin der Stunde. Ich finde immer Kriegsfotografin, ich finde es immer so ein bisschen wie so eine Abwertung. Ich will das gar nicht sagen, weil Kriegsfotografie so ein dramatischer Teil der Fotografie ist. Und Fotografen und Fotografinnen machen ja viel mehr als nur Kriegsfotografie. Und du machst ja auch mehr als nur Kriege zu fotografieren. Oder? Fragezeichen, Ausrufezeichen?
Ja, genau. Also ich bin viel in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs und das interessiert mich auch einfach sehr. Aber dann habe ich auch freie Projekte, an denen ich arbeite, die eher künstlerisch oder dokumentarisch sind. Und so vermischt sich das eben ein bisschen. Und so gucke ich auch oft, wenn ich wo hinreise für die Arbeit, dass ich oft auch länger bleibe und dann noch andere Projekte oder freie Projekte dort mache.
Also es kann gut sein, dass Fotos, die ihr zum Beispiel aus dem Ukraine-Krieg gesehen habt, dass es Fotos von dir waren. Also ein Foto, was ich gerade auch gesehen habe, war für eine Ausstellung, die du in 2 Monaten hast, wurde auch ausgewählt als Foto für das Plakat.
Genau.
Das ist dieses Foto eines ukrainischen Soldaten, der auf der Ladefläche eines Lasters, glaube ich, sitzt, mit verschiedenen, also noch mehr Soldaten. Und er hat diesen berühmten 1000-Yard-Blick. Dieses völlig traumatisierte, leere, ins Nichts starren. Und das hast du sehr gut festgehalten auf diesem Foto. Und ich glaube, das Foto kennen viele. Du sagst gerade, dass du länger bleibst. Warum eigentlich? Also ich glaube, kaum ein Mensch kann nachvollziehen, warum man in solchen Gebieten länger bleiben. Also was führt dazu, dass du länger bleiben willst als der Reporter oder die Reporterin zum Beispiel?
Erstmal bin ich frei. Ich werde dann schon wohin geschickt oft und dann bin ich für eine gewisse Zeit assigned von den Zeitungen. Und dann ist es oft so, dass ich halt länger bleibe, weil ich dann 2 Wochen später oder 1 Woche später das nächste Assignment habe. Und dann gucke ich halt immer, dass ich in der Zeitspanne zwischendrin auch noch eigene Sachen mache. Und gar nicht, es hat dann oft auch gar nichts oder manchmal auch einfach gar nichts mit dem Konflikt dann zu tun. Zum Beispiel gerade recherchiere ich noch zum Thema weibliche Jungfräulichkeit und das ist so mein nächstes großes Projekt. Und da habe ich dann auch in Nepal, war ich für die NZZ zum Beispiel und habe auch für Geo eine Geschichte gemacht und habe dann eben parallel dazu noch zum Thema Jungfräulichkeit recherchiert.
Willst du reisen oder willst du fotografieren? Also reist du, um zu fotografieren oder fotografierst du, damit du reisen kannst?
Ich glaube beides. Wenn ich in Urlaub fahre, dann mache ich kein einziges Bild. Also ich habe oft die Kamera dabei oder halt, ja, wenn ich nach Italien in Urlaub fahre, dann habe ich die Kamera nicht dabei. Ja. Kommt drauf an. Manchmal schon. Ist immer unterschiedlich. Ich kann es gerade gar nicht so richtig sagen. Genau, aber wenn ich Urlaub mache, ich mache zum Beispiel keine Urlaubsfotos oder so. Wenn, dann mache ich mit dem Handy irgendwas, tralala. Aber wenn ich reise, dann bin ich meistens arbeite ich, wenn ich reise.
Ja. Was mich bei euch Fotografen und Fotografinnen immer total verblüfft ist, wann merkt ihr eigentlich, dass ihr fotografieren könnt? Also wann ist denn dieser Moment? Ist es irgendwie so, dass du auf Klassenfahrt in der Schule damals irgendwie so, Mensch, die Fotos, die du machst, sind besonders schön, dann sagst du auch, oh, probiere ich das mal ein bisschen weiter aus. Also, oder gab es einen Moment für dich selbst, wo du gesagt hast, so, ich bin das jetzt, ich wähle einer der unsichersten Berufe überhaupt aus, um mein Geld zu mir zu verdienen?
Also ich habe, glaube ich, gar nicht das so ausgewählt, sondern ich habe ganz früh von meiner Oma eine Kamera, so eine Analogknipse geschenkt bekommen und habe damit mega viel fotografiert, viel zu viel. Meine Oma und meine Mutter sind verzweifelt, weil das natürlich alles super teuer war, bei DM damals die Filme zu entwickeln und habe halt super viel fotografiert. Meine Oma hat auch schon ganz viel fotografiert, meine Mutter wollte eigentlich Fotografin werden, durfte sie aber nicht, weil es eben so ein unsicherer Beruf ist. Und mit 12, 13, 14 habe ich eben viel meine Freunde fotografiert und porträtiert und habe dann auf so Metal- und Hardcore-Konzerten ganz viele so Fotos gemacht und bin da irgendwie als kleines Mädel rumgehüpft durch den Moshpit und habe die dann auf meinen MySpace-Account geladen. Der ist aber leider gelöscht worden, somit sind auch alle diese Bilder weg. Ich habe noch einen alten Laptop, wo vielleicht welche drauf sind, was ja eigentlich ganz witzig wäre. Ja. So. Genau, und dann fing es eben an, dass ich mich wirklich ernsthaft dafür interessiert habe und dann habe ich das erste Mal bei der Standfotografin, meine Mutter arbeitet beim SWR oder hat beim SWR gearbeitet und da gab es eben eine Standfotografin, habe dann der so ein bisschen assistiert und ein Praktikum gemacht und so mit 14, 15. Und dann
ja, du bist schon eine richtige Fotografin. Du hast richtig diesen Weg bist du auch gegangen, diesen von ich mach's als Hobby, dann mache ich ein Praktikum und arbeite mit, du bist wirklich diese Tippel-Tappel-Leiter gegangen. Du bist nicht so, ich mache gute Fotos, fertig.
Nee, ich wusste schon immer, was ich will. Und so ist es eigentlich auch meistens. Nicht bei allen Sachen, aber was so die Fotografie angeht, wusste ich das schon relativ früh, was ich machen will. Und habe dann, meine Cousine hat am Staatstheater in Wiesbaden gearbeitet. Und dann habe ich da eben auch mit der Fotografin zusammengearbeitet. Das ging aber schnell über in Regieassistenzjob nach der Schule. Dann habe ich da für 3 Monate gearbeitet. Und dann habe ich bei Jan von Holleben, ein Berliner Fotograf, ein Praktikum gemacht. Und so wusste ich eben immer mehr, was aber witzig ist, weil ich den Fotografen jetzt oft auch auf so Foto-Events treffe oder jetzt eben gerade erst auf der Paris Photo und so. Und er erinnert sich dann immer, wie ich irgendwie als Teenagerin bei ihm ein Praktikum gemacht habe in Berlin und wir jetzt quasi die gleichen Auftraggeber haben und das ist schon irgendwie cool. Genau, und dann habe ich mit 17 angefangen, an der Ostkreuzschule für Fotografie zu studieren und habe dann parallel dem Berliner Fotografen oder eigentlich Hamburger Fotografen Daniel Josefsohn assistiert für eine längere Zeit.
Jetzt ist krass.
Genau, und dann habe ich eben weiter studiert und meine Abschlussarbeit ging um den ersten Zirkus in Island, Zirkus Islands. Und den habe ich dann über 2 Sommer begleitet und bin immer wieder hingefahren. Und währenddessen haben mir dann andere Zirkusleute diese Zirkusleute in Island, speziell eine Frau, von einer Zirkusschule in Palästina erzählt und einer Zirkusschule in Afghanistan. Und so bin ich dann eben das erste Mal nach Palästina gereist, weil eine Studienkollegin von mir eben auch Frauenfußball in Palästina fotografiert hat. Und so bin ich dann in die Westbank das erste Mal gekommen und habe da dann den Zirkus begleitet. Und die haben mir dann wiederum vom Zirkus in Gaza erzählt, weswegen ich dann 2016 und 2017 für längere Zeit im Gazastreifen war und da auch Zirkus fotografiert habe. Dann hat mir jemand von Zirkus im Iran erzählt. Dann bin ich in Iran, war längere Zeit im Iran. Und dann bin ich auch, war das auch 2016, das erste Mal nach Afghanistan. Und habe dann da so eine afghanische Zirkusschule, MMCC, auch für längere Zeit begleitet. So? Die sind in Kabul, aber haben verschiedene Ableger in sehr vielen Provinzen. Und es ist eher wie so ein NGO aufgebaut damals, dass man den Kindern quasi diese Zirkusschule anbietet, wenn sie das wollen. Da lernt man dann Jonglieren und Pyramiden und solche Sachen. Und dann kriegen sie auch natürlich die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und oft ist das Problem bei den afghanischen Familien, vor allem bei den Binnenflüchtlingen, dass sie nicht genug Geld haben für den Transport zur Schule. Und so hat dann quasi diese Zirkusschule den Transport übernommen und das Schulgeld. Und die haben Mittagessen bekommen und konnten dann eben in dieser Zirkusschule Zirkussachen lernen. Und das hat sich jetzt aber alles natürlich ein bisschen verändert, seitdem die Taliban die Macht übernommen haben. Die arbeiten noch, aber sehr, sehr eingeschränkt und limitiert und nicht so wie davor, weil es natürlich auch keine Schulen für Mädchen gibt. Genau.
War klar, dass du in den Krieg und in die Krise ziehst? Oder hat sich das entwickelt durch die Projekte in Afghanistan, Iran und Irak? Weil die Geschichte, die du gerade erzählst, erinnert mich sehr auch an meine Geschichte. Die Temperatur wurde langsam erhöht, was die Risiken betrifft.
Ja, jein. Also ich war schon immer fasziniert von Die Miller und Anja Niedringhaus. Und das war schon für mich immer so ein bisschen wie die Königsdisziplin, auch dass es eben sehr männerdominiert ist und ich es auch wichtig finde, da die weibliche Perspektive zu zeigen. Also
es ist sowieso viel weiblicher geworden. Ich finde das total interessant, wie viele Frauen mittlerweile in Krisengebieten und Kriegsgebieten zu treffen sind.
Genau, ich habe jetzt in der Ukraine fast ausschließlich in einem Frauenteam gearbeitet. Also Morgan Boda, eine französische Journalistin, und dann die ukrainische Producerin Xenia Tomczyk. Und das war halt super cool, weil wir halt einfach drei Frauen waren. Es gibt irgendwie nicht mal den Gruselmoment oder so, sondern wir vertrauen uns halt zu dritt. Und das hat natürlich irgendwie, das macht es irgendwie einfacher für uns.
Es gibt ja so eine weibliche Außenpolitik und es gibt ganz viele weibliche Perspektiven auf so das Ausland. Wie ist denn die weibliche Kriegsfotografie und die weibliche Kriegsberichterstattung? Unterscheidet die sich?
Ich glaube gar nicht unbedingt, aber ich habe das Gefühl, dass, und das haben mir auch männliche Kollegen erzählt, wenn wir zusammenarbeiten, dass es schon auch immer weniger Gefahr quasi, oder wenn wir kommen in einen Raum rein oder an einen Ort und es sind jetzt drei Männer, also ein Fotograf, ein Journalist und ein Übersetzer, drei große Männer, ist natürlich eine viel härtere Situation. Und wenn dann ich als kleine 1,55 Frau komme und halt ich bin, dann ist es, glaube ich, lockert es so ein bisschen die Situation auf.
Ja.
Und wenn man dann sagt, okay, man war schon da, oft werde ich natürlich auch unterschätzt. Das liegt an meiner Größe und an meinem Alter und weiß ich nicht was. Aber
bist du?
30.
Ja.
Genau. Vor allem, als ich noch jünger war, jetzt so langsam geht's. Aber dann ist irgendwie natürlich so, wenn ich jetzt in der Ukraine bin, zum Beispiel, der erste Händedruck ist natürlich sehr wichtig. Und dann ist mein Händedruck auch ein fester Händedruck. Und genau, ich glaube, das ist dann schon immer irgendwie ausschlaggebend dafür.
Deine erste Leiche?
Ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, meine allererste Leiche war auf der Autobahn. Wir sind in Urlaub gefahren oder vom Urlaub zurückgefahren.
Ich meinte natürlich die erste Leiche, die du fotografiert hast.
Boah, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen.
Nee,
ich kann nicht. Es gibt natürlich irgendwie Momente. Also natürlich an Butscha oder ja einfach an Butscha, an die Straßen von Butscha. Wenn ich an Leichen denke oder an solche Momente denke, dann denke ich natürlich daran und an die Massengräber dort. Aber ich habe in Nagorno-Karabach viele tote armenische und aserbaidschanische Soldaten gesehen, einfach Felder voller Leichen. Ja, ich könnte dir jetzt dutzende Beispiele nennen, aber ich kann gar nicht so sagen, das war jetzt die Leiche, die alles verändert hat.
Ich dachte immer, man erinnert sich an dieser erste Moment, dass du mit diesem unnatürlichen Tod in einem Krieg oder in einer Krise oder in einem Konflikt konfrontiert wurdest. Ich dachte, das gilt für uns alle, dass wir uns an die erste erinnern. Also ich habe das auch in dem Podcast schon öfter erzählt, während wir reden, denke ich an meine erste Leiche und könnte die aufmalen in einem fotorealistischen Bild, weil ich die einfach komplett in mir drin habe.
Nee, ich kann dir, glaube ich, gar nicht die erste sagen, aber welche, die mir halt sehr in Erinnerung geblieben sind.
Was hast du über den Tod gelernt? Wenn du so viele, also du siehst mehr Tote als und verstümmelte und furchtbar zugerichtete Tote. Kann man da was lernen über den Tod?
Ich glaube nicht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich muss kurz drüber nachdenken,
glaube
ich.
Kannst, weil, das, weil das, ich lade jetzt alle Fragen ab, die immer auf mir abgeladen werden. Mhm. Weil ich meine, ich weiß auch immer nicht, was man antwortet. Vielleicht kannst du sie beantworten, weil diese Konfrontation, diese Nähe zum Tod, die unser Beruf mit sich bringt.
Da, ich glaube einfach, dass es super schnell, also es kann einfach super schnell vorbei sein. Den einen Moment bist du noch am Leben und den nächsten Moment nicht. Den einen Moment kannst du noch bei Instagram irgendwie eine Story posten und eine Stunde später wirst du von russischen Bomben getötet, wie der syrische Fotograf vor 2 Wochen. Der hatte noch was gepostet und 2 Stunden war er tot. Hm. Oder jetzt, als ich im Sudan war, habe ich ein junges Mädchen begleitet, 17-jähriges Mädchen, die von RSF-Kämpfern vergewaltigt wurde und schwanger geworden ist und das Kind ist krank geworden. Die war bei einem RSF-Controlled Territory und konnte nicht ins Krankenhaus gehen mit dem Baby. Und sie ist dann im Krankenhaus angekommen, das Baby war noch am Leben, wurde operiert, lag dann 2 Tage auf der Intensivstation und ist gestorben. Und ich glaube, sie dachte gar nicht, dass das Baby sterben kann, weil sie jetzt im Krankenhaus angekommen ist. Hm. Und ich glaube einfach, dass es sehr schnell gehen kann, dann doch. Und aber auch in sehr unerwartet. Also es kann immer von überall was kommen. Ein Mann, mit dem wir gesprochen haben, saß bei sich im Wohnzimmer und ein Querschläger, also eine Kugel, ist am Ventilator abgeprallt und ist ihm ins Gesicht geflogen. Er ist nicht gestorben, er hat es überlebt. Aber,
ja. Gibt es Geschichten, die du nicht erzählen würdest?
Ja, bestimmt. Aber da geht es dann auch mehr so darum, dass ich nicht will, dass meine Mutter das hört. Oder dass ich auch nicht alle Sachen immer groß irgendwie erzählen muss.
Ja. Ich frage mich gerade, ob das auch einer der großen Unterschiede ist zwischen männlichen Kriegsfotografen und Kriegsfotografinnen. Weil ich habe immer das Gefühl, alle Kriegsfotografen, die ich getroffen habe, sind immer so höher, weiter, schneller. Was für eine krasse Geschichte habe ich erlebt. Was irgendwie, das ist irgendwie, war irgendwie, stand mit bis zu den Knien irgendwie in Massengräbern, habe Fotos gemacht von irgendwie verbrennenden Leichenhaufen. Ich frage mich, ob dieses Zurückhaltender mit der eigenen Arbeit umzugehen, ob das möglicherweise die weibliche Perspektive auf die Kriegsfotografie ist.
Das weiß ich gar nicht. Es war auch bei mir vorhin eher auf die Arbeitsweise bezogen, gar nicht auf den Outcome, glaube ich, davon, sondern eher wirklich auf die Art und Weise des Arbeitens. Für die Kollegen, für die Protagonistin, für mich. Aber ich weiß es nicht. Aber ja, natürlich so diesen bisschen alte Schule, Seidenschal, Zigarette und Whisky und Schatzi, ich erzähle jetzt mal.
Weißes Oberhemd?
Genau, so.
Ja. Ich habe einmal James Nachtwey getroffen beim Arbeiten.
Ja.
Auf den Philippinen. Und dann war er wirklich zufälligerweise im selben Gefängnis. Und das war fast unheimlich.
Ja, ich habe ihn auch in der Ukraine mehrmals gesehen und er war auf jeden Fall noch dabei.
Ja, was ich mich manchmal frage ist, wie macht ihr Fotografen, Fotografinnen das eigentlich mit der Scham? Also ich selber habe manchmal so eine große Scham, ein Foto von einer Situation zu machen, von einer Person. Du machst Fotos von Menschen in ihren verletzlichsten Momenten. Wie funktioniert das?
Ich habe auch oft Momente, wo ich mich nicht traue, Bilder zu machen und dann mache ich es auch nicht oder dann versuche ich, also so, es kommt wirklich immer auf die Situation an. Es gab ein Foto, was ich nicht gemacht habe, das war in Chassifyar, das ist bei Bachmut, so die Stadt, um die letztes Jahr ganz lange gekämpft wurde. Und Chassifyar ist noch nicht gefallen, aber der Ort, an dem wir waren, der ist jetzt in russischer Kontrolle. Und wir haben von dem Bürgermeister gesagt bekommen, die Bomben fielen schon, es war alles, wurde die ganze Zeit bombardiert. Er meinte, ja, eine Frau kriegt gerade ihr Baby, ihr müsst dahin. So. Und dann sind wir da hingefahren und sind irgendwie in diesen Keller, wo die Frau war und gerade ihr Kind geboren hat. Und ich konnte einfach nicht fotografieren. Weil ich ihr nicht den Moment, weil ich irgendwie so, also ich konnte, das war mein erstes Mal bei einer Geburt, ich war davor noch nie bei einer Geburt dabei. Und ich konnte irgendwie, ich wollte den Moment irgendwie nicht noch weiter kaputt machen. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht gemacht. Sie war damit einverstanden. Also wir haben sie gefragt und es war total okay. Aber ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht, zu fotografieren. Ich habe dann danach und so, aber ich habe es irgendwie nicht, genau.
Gibt es bei euch das auch, die Angst vor der weißen Seite bei uns Schreibern? Dass es die bei den Fotografen auch gibt? Diese Angst, gibt es da auch so eine, ich kriege es nicht mehr hin, ich finde den Moment nicht?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt die Tage, wo man jedes Mal den Moment verpasst für ein Bild. Also du bist irgendwo und fotografierst und siehst, okay, die Szene könnte jetzt sich so entwickeln, weil die Person so läuft. Und an manchen Tagen passt perfekt. Alle Leute laufen genauso, wie du es dir wünschst und das Licht fällt, so wie du es willst. Und dann gibt es die Tage, wo du alles aus irgendwelchen Gründen verpasst. Sei es, dass die Technik irgendwie klemmt, sei es, dass die Person in die falsche Richtung läuft, sei es, dass dir irgendjemand vor die Linse läuft, sei es jemand, der einfach in die Kamera reinguckt und nicht weiterläuft oder irgendwas. Und dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man, ich kann noch nicht so richtig drüber reden, was wir im Sudan fotografiert haben, aber das war an einem Ort sehr lange und die ersten 3 Tage bin ich verzweifelt. weil ich einfach nicht wusste, wie ich das hinkriegen soll. Wir hatten einen Minder, der die ganze Zeit an meiner Seite war. Und ich dachte, ich kriege das nicht hin. Ich kann nicht frei fotografieren. Ich werde die ganze Zeit ermahnt, wie ich was machen soll. Am Ende war es wirklich so, dass der Minder super war.
Das Wort.
Minder ist jemand, der dir von der Regierung an die Seite gestellt wird und guckt, dass du nichts machst, ja, was der Regierung nicht gefällt. Im Endeffekt, es war ein älterer Typ, der super, super nett war und sehr nett mit den Leuten geredet hat und einfach sehr, sehr höflich war. Und es war sogar gut, dass er dann dabei war, bei mir auf jeden Fall. Genau, und da bin ich halt, also da bin ich am Anfang verzweifelt, weil okay, ich einfach nicht wusste, wie soll ich das fotografieren, dass es sich irgendwie, dass es irgendwie für Leute, weil es sind ja nun mal Leser aus Deutschland, dass, oder Leute, die die Bilder angucken, dass es halt für die so ist, dass sie sich an diese Bilder erinnern und an die Geschichten, ja, von den Menschen erinnern und sich überhaupt bewusst darüber sind, dass der Sudan existiert und dass da gerade die größte humanitäre Krise der Welt ist. Dass, ich glaube, 750.000 hungernde Kinder waren es. Also einfach Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Genau.
Wie heißt denn dieser ganz berühmte Kriegsfotograf, der dieses extrem berühmte Foto gemacht hat von dem Kind, was
verhungert? Mit dem Geier. Oh, ich weiß nicht, der hat sich aber kurz danach das Leben genommen. Es ging, glaube ich, darum, dass er dem Kind nicht geholfen hat.
Genau.
Er hat einen Pulitzer dafür gekriegt und wurde dann gefragt, ja, und was hast du dem Kind dann geholfen, was hast du gemacht? Und er ist halt einfach weitergegangen. Er hat dem Kind nicht geholfen. Und er konnte, glaube ich, mit der Schuld nicht leben und hat sich dann eben umgebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich habe den Namen auch vergessen. Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Schuld und auch einfach, er hat es nicht mehr ausgehalten. Also ich habe gerade nämlich vor Syrien ein altes Interview mit ihm gelesen, wo er davon erzählt hat, dass einfach er das alles dokumentiert, alles immer zeigt und er kommt einfach an diese Orte und es bleibt das Gleiche. Er macht dieses Foto von diesem Geier und er hat auch davor noch ein anderes extrem berühmtes Foto gemacht.
Weiß ich gar nicht.
Fällt mir jetzt nicht ein. Und es ändert aber nichts. Also die Leute betrachten diese Bilder, aber das ändert nichts an den Geschehnissen in dieser Welt. Und wir beide merken das hier gerade in Syrien. Wir kennen die Bilder aus den Konzentrationslagern aus Deutschland und trotzdem gibt es 80 Jahre später in Syrien ähnliche Bilder von auf die Knochen runtergehungerte Häftlinge, die vor 2-3 Tagen aus Sitnaya entlassen wurden. Und wir sehen das mit unseren eigenen Augen. Und die Frage ist doch wirklich, was bringt unsere Arbeit?
Ich glaube, es gibt schon, also jetzt vor allem auch im Sudan habe ich nochmal gemerkt, dass es total wichtig ist, was wir machen. Ich glaube, das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass ich es als für so wichtig empfunden habe. Wir waren die einzigen Foreign Journalists im Sudan, im ganzen Sudan. Mhm. Sudan, ich meine jetzt nicht Südsudan und auch nicht Darfur, aber im Sudan. Und niemand weiß, was da abgeht. Und deswegen finde ich es schon wichtig, dass wir da sind und dass wir darüber berichten und dass vielleicht auch Politikerinnen eben diese Artikel lesen und dass die Politik irgendwie dann doch beeinflusst. Und es kann aber auch sein, dass vielleicht die Meinung von einer Person ändert und dann habe ich schon geschafft. Und wenn es auch nur einer Person irgendwie hilft, wenn man dadurch irgendwie Gelder sammeln kann für, weißt du, was ich meine? Ich finde, wenn es schon einer Person hilft, dann hat man es eigentlich, also dann bringt es auf jeden Fall was.
Glaubst du, dass, weil du 30 bist, du noch geschützt bist vor diesem Ganzen, was du dort siehst? Oder wie schwer trifft dich das? Weil dieser Selbstmord dieses Fotografen hat mich nicht, das war mir nicht bewusst, das war glaube ich in den 90ern. Aber als ich davon erfahren habe, dass er sich umgebracht hat, hat mich das sehr bewegt. Als Erwachsener, als jetzt Person. Weil unsere Arbeit uns ja auch krank machen kann. Unsere Arbeit macht uns krank. Wir haben gar keine Wahl eigentlich. Also wie schützt du dich davor?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Therapeutin, mit der ich sprechen kann, wenn ich es möchte. Und dann habe ich viele Freunde, mit denen ich irgendwie drüber rede, aber vor allem ja Kolleginnen, Freunde, Freunde, die natürlich das auch so ein bisschen mehr nachvollziehen können, was ich mache und mit denen ich dann besser darüber sprechen kann. Es gibt natürlich irgendwie gewisse Sachen, die ich mit meinen Freunden in Berlin vielleicht nicht bespreche oder die nicht verstehen oder
eigentlich gar nichts, finde ich. Meine Freunde, meine echten Freunde, die können auch gar nicht, also die wissen auch gar nicht so richtig, wie sie fragen sollen.
Genau, es gibt halt die gar nicht nachfragen, aber dann so zum Beispiel meine Mitbewohnerin und beste Freundin Maria, die weiß eigentlich immer von allem Bescheid und mit der spreche ich auch ganz viel darüber. Oder Chiara, die auch Fotografin ist, die auch gerade hier für den Spiegel arbeitet, mit der rede ich auch viel darüber, genau.
Das ist erstaunlich, einer meiner ersten Fragen zu deiner Person hinter deinem Rücken habe ich einem gemeinsamen Freund von uns gestellt und da meinte ich, trinkt sie? Und dann hat er gesagt, nein.
Und das ist mein erster Reflex bei KriegsfotografInnen, ist immer zu fragen, trinken diese Personen? Weil ich eben mit Fotografen oft Zeit verbracht habe, die einfach sehr, sehr viel getrunken haben. Glaubst du, das ist auch so ein Generationswechsel oder beobachtest du in deiner Generation an Kriegs?
Nee, also ich kenne auch viele in meiner Generation, die sich gerne, ich trinke auch ab und zu was, aber ich trinke einfach
nicht. Ich meine dieses, dass du so zwei Gin Tonics gleichzeitig bestellst an der Bar.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich brauche für ein Bier 2 Stunden. So. Also ich trinke wirklich nicht so viel und ja.
Ja.
Genau, nee, und ich merke auch, je älter ich werde, desto verkaterter bin ich.
Das ist die Erkenntnis, die wir alle machen.
Genau, und deswegen geht es auch alles nicht mehr so gut.
Was machst du als allererstes, wenn du nach Berlin zurückkommst?
Baden.
Ja.
Die Wohnung putzen. Und dann, ich habe nämlich, eigentlich kaue ich Fingernägel. Mhm. Und das habe ich aber aufgehört, dank des Nagelstudios im Alexa unten. Und meistens sehen dann die Nägel total scheiße aus nach dem Arbeiten. Dann gehe ich immer ins Alexa unten und lass mir die stabilsten Nägel Berlins machen.
Wissen die, was du machst?
Nee. Ich habe eine, mit der ich mich öfters unterhalte oder bei der ich öfters bin, mit der habe ich schon so ein bisschen drüber gequatscht. Aber ich glaube, dass das. Wir quatschen dann immer über irgendwas halt, aber. Ja.
Disclaimer, wir haben beide schon vor dieser Aufzeichnung des Podcasts festgestellt, dass unsere Leidenschaft und Liebe für das schönste Einkaufszentrum der Erde, nämlich dem Alexa.
Auf jeden Fall.
Tatsächlich, das Alexa auch auf meiner Liste, der ich hole mir wieder eine Portion Normalität ab, steht, ich gehe da immer einen Frozen Joghurt essen. Mhm. Ganz oben neben dem Fotostudio. Manchmal mache ich in diesem Fotostudio da oben so Passfotos, weil die Passfotos in diesem Fotostudio neben dem Frozen Joghurt laden, da siehst du aus wie auf so einer Setcard.
Ah, geil,
das muss ist richtig, mal richtig toll. Du hast dann so die Lippen glänzen und so ganz toll ausgeleuchtet. Also du siehst ach, richtig schön. Gut auf diesen Passfotos. Also so, wenn du zum Beispiel in Kongo einreist und aussiehst wie ein Model auf deinem Visum für den Kongo, geh dahin.
Okay, gut.
Ja, ja. Kostet auch nur 21 Euro für 3 Fotos.
Boah, nee, ich mache immer Fotofix. Oder jetzt heute habe ich erst hier in Damaskus Passfotos von mir machen. Das mache ich nämlich eigentlich in jedem Land, in das ich fahre, dass ich Passfotos mache.
Das ist eine sehr schöne Idee. Wir suchen ja noch eine Sache, die wir hier in Damaskus machen können, so als Andenken.
Ja.
Es schwirrt rum Tattoo.
Ja.
Das gibt es so als Idee. In Kabul waren wir in so einem Fotostudio, weißt du, in diesen Irren, wo du so auch so Staffage und so ja, Hüte dir aufsetzen kannst. Und ich vermute, das gibt es bestimmt auch hier. So.
Ich weiß nicht, ich habe halt ein Bild für jemanden ausgedruckt und gerahmt und dann habe ich gedacht, ach Mensch, mach ich gleich die Passwort. Ich habe gar nicht geguckt, aber safe haben die das, also 100 Pro.
Vielleicht machen wir so ein schönes gestelltes Foto.
Ja, das finde ich schön. Das
fände ich auch sehr gut. Ja. Das sollten wir schon mal so auf die Liste setzen.
Finde ich auch
gut. Also Tattoo, dann danach mit aufgeriebenen Arm und Hepatitis B gehen wir in dieses Fotostudio und machen dann ein schönes Foto da. Und dann essen wir nochmal Fatouche mit Hummus und
genau, oder das Eis auf dem Markt. Dieses berühmte Eis mit den Pistazien.
Ah ja.
Und dem Engelshaar.
Das finde ich sehr, sehr schön.
Also
dann
ist quasi Dubai-Schokolade. Aber nee, ich habe da schon 2-mal Eis gegessen.
Geht?
Kein Durchfall. Ja, es ist halt die Dubai-Schokolade, also die Damaskus-Eiscreme. Engelshaar und Pistazien ist doch auch
diese nervige Dubai-Schokolade. Finde ich, das ist einen total guten, finde ich wirklich einen einwandfreien Vorschlag.
Genau.
Ukraine, Sudan und jetzt Syrien.
Genau, in den USA war ich auch noch kurz zwischendurch.
Für die Wahl wahrscheinlich, ne?
Nee, davor. Ich habe eine Ausstellung in München in der Leica-Galerie und habe eine Geschichte gemacht über in West Virginia die ehemalige Kohleindustrie.
Ich liebe West Virginia.
Ja. Ich fand es auch mega fotogen. Es ist aber super traurig, einfach
es ist hart.
Vergessen. Also die Leute fühlen sich so vergessen, wenn man fragt, und was sind eure Träume? Heißt nur, wir haben keine Träume.
Wir sterben sowieso mit 50. So, das ist so, also die Leute, also ich war in, also ich habe dort eine Geschichte gemacht über, das ist lustig, weil jetzt.
Ja, wir waren ja sogar zeitgleich sogar da. Ich habe dir geschrieben, als ich in die USA wollte und du, naja, egal.
Es kann sein, dass wir, in West Virginia war ich aber vor 2 Jahren.
Ah.
Und da haben wir eine Geschichte gemacht über so eine Chemikalie, die benutzt wird, um alles wasserabweisend zu machen. Und die wird in West Virginia, wurde sie ursprünglich produziert. Also da kommt sie her. Und das gesamte Gebiet ist hochkontaminiert mit dieser Chemikalie und lässt die Leute einfach wirklich ultra früh. Wir haben nämlich hier noch einen Zuhörer, aber er schläft nicht. Ich dachte gerade, er schläft.
Ja.
Und diese Leute sind halt einfach super kontaminiert damit und sterben eben wirklich mit 50 bis 60 an Krebs. Und das Krasse an West Virginia ist, das ist eine Armut, die man einfach in den USA nicht erwartet.
Genau.
Also diese Orte sehen so kaputt aus.
Es sind einfach Geisterstädte, also die sind einfach aufgelöst als Städte. Es gibt keine Bürgermeister mehr und du hast einfach, keine Ahnung, ich würde sagen, 3/4 der Bewohner sind fentanylsüchtig und sind eben in diese Dörfer, in die, wie heißt es nochmal? Hollies? Nee. In die, mir ist auch auf Deutsch das Wort entfallen.
Wie zwei...
Hollers. Ist es Hollers?
Nee. Hollers?
Hollers?
Ich weiß es nicht.
Egal. Also, also wie so Täler. Also, aber ja, nicht Valley, aber die haben ein anderes Wort dafür. Egal. Das heißt, in diesen Tälern, diese Dörfer, die in diesen Tälern sind, sind komplett aufgelöst. Du hast nur noch, keine Ahnung, 5, 6 Häuser, die bewohnt sind von ursprünglichen Bewohnern. Der Rest sind Fentanylsüchtige, die aus dem ganzen Land dorthin gezogen sind. Das heißt, es gibt kein Handynetz. Wenn du Glück hast und Handynetz hast und die Polizei rufst, brauchen die 45 Minuten. Und genauso ist es halt auch mit Krankenwagen und so weiter. Mhm. Und es ist halt super traurig. Also es war mega deprimierend. Genau, und davor war ich halt lange in, habe ich Pause gemacht, war in Italien und so weiter. Dann, davor war ich lange in der Ukraine. Und davor war ich auf den Philippinen und habe fürs Zeitmagazin eine Geschichte gemacht über das Scarborough Riff, das zwischen China und den Philippinen ist. Und
da habe ich dir auch geschrieben, dass es eine tolle Geschichte ist, dass wir die auch mal machen wollten,
genau,
aber kein Geld dafür einsammeln konnten.
Genau, ja. Und da waren wir eben eine Woche, glaube ich, auf einem philippinischen Fischerboot und sind mit denen eben zu diesem Atoll gefahren. Und
wann merkst du, dass du eine Pause brauchst?
Ich brauche schon nachts, oder ich freue mich schon, wenn ich nicht mit 10 Leuten in einem Zimmer schlafen muss, also wenn ich mein eigenes Zimmer habe und wenn ich keine Geduld mehr habe.
Ja, oh, das ist mir heute beim Bestellen des Essens aufgefallen. Da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich wollte fast den Kellner ankeifen, weil es einfach unfassbar lange gedauert hat, die Bestellung aufzugeben.
Genau, also ich merke das schon richtig, dass ich dann keine Geduld mehr habe. Und dann ist es aber auch so, wenn ich nach Hause komme, genieße ich auch die Zeit alleine voll. Also ich treffe dann immer Freunde und so, aber ich habe dann oft auch Tage, an denen ich dann irgendwie niemanden treffe und nicht aus dem Haus gehe und einfach zu Hause rumwusel und aussortiere und das mache und da.
Als am 7. Dezember die Nachrichten klar waren, dass Damaskus fallen wird, dass Assad das Land verlässt, hast du dich gefreut und hast gedacht, geil, nochmal eine gute Geschichte Ende des Jahres, oder hast du so innerlich ganz leise so, puh.
Naja, ich war im Sudan und
also du bist direkt aus dem Sudan hierher gekommen.
Wolfgang Bauer und ich, wir haben natürlich die Nachrichten die ganze Zeit verfolgt und haben auch viel darüber gesprochen jeden Abend. Und ich meinte, ey, stell dir mal vor, Damaskus fällt. Und naja, dann sind wir zurückgeflogen. Dann habe ich Christoph Reuter vom Spiegel, so ich glaube eine Woche bevor oder anderthalb Wochen davor, habe ich ihm geschrieben, yo, wenn ihr jemanden braucht, dann sagt gerne Bescheid. Bin zurückgeflogen und war eigentlich so, okay, jetzt fahre ich erstmal nirgendwo hin, mache erstmal eine Pause und gehe ins Bali und entspanne mich.
Dass ihr immer alle ins Bali geht.
Und dann habe ich, habe ich gerade angefangen, mein Zimmer zu renovieren und habe den Anruf von Christoph bekommen, yo, morgen früh geht's los. Und da war ich eine Nacht gerade in Berlin. Und dann bin ich ins Alexa gerannt, zum Mediamarkt, habe ein neues Zweithandy gekauft, weil meins weg war. Und Festplatten wurden mir dann sogar gebracht von jemand anderem. Martin, ein Freund von uns, ich weiß nicht, ob ich
Er hat es, glaube ich, gerade. Hast du schon auf Instagram gepostet, Martin?
Genau. Genau, und dann kam Martin vorbei und hat mir wie immer irgendwie 1000 Sachen vorbeigebracht und mich unterstützt und mir die Weste zurechtgepackt. Und ein anderer Kumpel war da und hat gekocht und dann habe ich die Sachen gepackt, bin schlafen gegangen und am nächsten Morgen um, keine Ahnung, 6 oder so bin ich losgeflogen nach Frankfurt und dann sind wir hierher gefahren. Wie man auch in meiner Stimme hört, bin ich relativ müde.
Ja. Aber ich finde es ganz toll, dass du trotzdem noch um 23.14 Uhr mit mir dieses Gespräch führst.
Ja.
So, aber es ist auch, wie liebe ich diese Gespräche. Ich mag das schon sehr, weil man trifft halt einfach auch gute Leute, so wie dich zum Beispiel.
Ja, finde ich auch sehr schön.
Was hast du jetzt, also jetzt werden wir ein bisschen aktueller, was hast du in Syrien jetzt gemacht, worüber du sprechen darfst in diesen anderthalb Wochen hier?
Genau, also wir haben halt eine große Geschichte fürs Heft gemacht über Sidnaya, über das Gefängnis in Sidnaya, was so der größte und bekannteste Folterknast Syriens war oder ist. Und es war eigentlich so für uns die jetzt gerade die wichtigste Geschichte, weil es eben so wichtig ist, darüber zu sprechen. Es sind ja hunderttausende Menschen verschwunden und alle suchen eben nach ihren Verwandten und Lieben. Und uns hat ein Arzt, das kann man auch in der Geschichte lesen, die Christoph Reuter geschrieben hat, uns hat ein Arzt in einem Krankenhaus, was in der Nähe von Sidnaya war, eben gesagt, wenn ich eine Geschichte schreiben würde, dann würde ich die Geschichte nennen, Bastille von Sidnaya. Und ich würde dir 20 unterirdische Stockwerke machen, wo alle hunderttausende Menschen noch am Leben wären. Aber das Regime hat sich gar nicht die Mühe gemacht, diese Leute, das ist ja auch ein Aufwand, diese Leute einzusperren, auch wenn es nicht viel Essen ist, Essen zu geben, die zu foltern, und so weiter. Das heißt, seit Tagen suchen Verwandte nach ihren Lieben, nach unterirdischen Stockwerken, versteckten Folterzellen, die es aber gar nicht gibt. Und das ist halt so das Traurige. Weil wenn du, es gibt Räume, die wir gefunden haben, wo eben Berge voller Schuhe waren, Berge voller Kleidung, was natürlich sehr doll an die NS-Zeit erinnert. Und die Menschen, die eben weitersuchen und die wahrscheinlich nicht mehr finden werden. Und das ist halt sehr traurig. Man hat halt hier quasi die eine Seite, wo sich alle freuen, dass das endlich Assad vorbei ist. Nach was, 61 Jahren? Und dann hat man die Leute, und fast jeder kennt jemanden, der verschwunden ist. Also es gibt fast niemanden, der nicht jemanden hat, der verschwunden ist. Und deswegen ist es halt so, auf der einen Seite, ja, ich freue mich sehr, sehr darüber für die Menschen hier, dass es vorbei ist, aber es ist auch super schwer,
ja,
jetzt so langsam zu realisieren, okay, meine liebste Person ist nicht im Gefängnis und sitzt nicht fest, sondern vielleicht ist sie einfach tot. Und das Ausmaß und die Größe dieser Massengräber, die wahrscheinlich noch nicht mal gefunden wurden, kann man sich gar nicht vorstellen. Es gibt Satellitenaufnahmen von, ich weiß gar nicht, also wir sind 2 Stunden an einem Massengrab rumgelaufen und es war vielleicht 1/100 von diesem Massengrab.
Ja.
Und das ist schon sehr, 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 sehr schlimm.
Wie fotografiert man sowas? Wie dokumentierst du sowas, dass man das zu Hause in Deutschland versteht?
Dieses Massengrab-Ding, was ich gerade gesagt habe, kann man nur anhand von Satellitenaufnahmen begreifen. Also ich habe da Fotos gemacht, aber das ist halt Wüste. So.
Ja.
Und da kann man dann, was ich dann fotografiere oder was wir dann gucken, ist nach Details. Also da waren ganz viele Kinderschuhe und ganz viele Schuhe. Da habe ich dann ganz viele Kleidungsstücke und Schuhe fotografiert. Knochen, die wir gefunden haben. Knochen, die da drum lagen. Man weiß aber auch nicht, sind jetzt alle Knochen von Menschen. Es können aber auch von Tieren sein. So.
Ja. Wie hat Zetnaya sich für dich angefühlt? Dieser Ort, der ja nun auch fluchtartig verlassen wurde von den Menschen, die dort gearbeitet haben. Als Folterer, als Aufseher, als Köche, als Sekretäre. Wie hat sich dieses Gefängnis, das schlimmste Gefängnis in Syrien, für dich angefühlt?
Also für mich einfach diese ganzen Menschen zu sehen, die da wie wild überall gesucht haben, mit Kochlöffeln die Säulen abgeklopft haben, weil sie erhofft haben, dass da noch ihre Lieben sind. Zwar super schlimm, aber ja. Und alle wollen reden. Also alle haben nach diesen 61 Jahren Diktatur so die Nase voll und wollen einfach sprechen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das natürlich bei vielen noch drin ist, oh, darf ich jetzt reden? Oder dass man so mit jemandem spricht und dann die dann sagen, wir können gar nicht glauben, dass wir jetzt einfach darüber reden können, mitten im Café oder da oder da oder da. Und das glaube ich schon, also es ist einfach super wichtig, gerade hier zu sein.
Wie hat denn das funktioniert? Also du kommst hier an, ich meine, du bist jetzt auch keine Syrien-Expertin. Oder bist du? Vielleicht bist du es ja.
Nee, bin ich nicht. Aber ich bin mit Christoph Reuter hier, der eben Syrien-Experte. Und da lerne ich halt super viel. Also in der Ukraine kenne ich mich ein bisschen besser aus. Aber hier ist es halt für mich gut auch, oder ja, interessant auch viel dazu zu lernen. Das mache ich auch auf jeder Reise, auch in der Ukraine. Aber ich meine, hier lerne ich einfach nochmal viel, viel mehr Sachen von Christoph Reuter, aber auch von Hani, unserem Übersetzer und Producer.
Also Christoph sagt dann irgendwie so, jetzt ist irgendwie, wir sind Montag, wir kommen jetzt an, morgen fahren wir als erstes nach Sedna.
Genau, wir sind angekommen und haben nur die Sachen abgelegt und sind direkt nach Sedna gefahren.
Wie lange ist es von hier entfernt?
Ich glaube, das Ding ist, der Hani, der Übersetzer und Producer, der ist selber vor 13 Jahren geflohen aus Syrien, der ist Syrer und hat ganz lange in Beirut gewohnt, wo er dann eben Christoph kennengelernt hat. Und die haben schon länger geplant, hatten dann eben, seit es losging in Homs und Aleppo, länger geplant, nach Syrien zu fahren. Deswegen hat das Timing so gepasst.
Mhm.
Und was wollte ich sagen? Sag nochmal.
Das, sozusagen, was für eine Entfernung?
Genau, 40, also es sind so 40, ach so, genau, er war lange und Hani war eben lange nicht in Syrien und deswegen hat es wahrscheinlich länger gedauert, dahin zu fahren als eigentlich, aber als wir hingefahren sind, haben einfach in der Stadt vor Sedna ganz viele Menschen schon Schilder gemalt mit Sedna in die Richtung, weil alle Leute eben aus dem ganzen Land nach Sedna gefahren sind, um nach ihren Liebsten zu suchen. Das heißt, da waren Tausende, Hunderttausende, ich weiß nicht, ob Hunderttausende, aber Tausende Syrer und Syrerinnen, die ins Gefängnis gefahren sind, um wenigstens nur einen Hauch von Informationen zu finden von ihren Liebsten.
Wie war das für dich? Ich meine, du hast, die Ukraine ist ein Krieg, ein Kriegsgebiet, wo extrem darauf geachtet wird, wer wo wie fotografiert. Also wer wohin geht, was für Fotos gemacht werden, welcher Presseoffizier der zugeordnet ist. Der Sudan, da hattest du eine Person rechts von dir laufen, die aufgepasst hat, was du fotografierst. Hier ist niemand.
Aber das ist ja auch der Moment jetzt gerade. Es wird sich alles bestimmt auch noch mal ein bisschen verändern. Also nach ein paar Tagen hieß es dann auch, ihr müsst euch so eine Akkreditierung holen und so weiter. Jetzt ist einfach noch quasi der Moment des Chaos, wo man so ein bisschen, ganz am Anfang konnte man ja in alle Gebäude einfach reinlaufen. Also in diese ganzen öffentlichen Gebäude oder eigentlich nicht öffentlichen Gebäude, wie vom Geheimdienst und so weiter. Und das hat dann erst alles nach ein paar Tagen zugemacht, so dass man dann jetzt jedes Mal, wenn man reingeht, eben die Akkreditierung zeigt. Aber es geht auch viel ums Plündern. Also ich glaube, dass ganz viel am Anfang geplündert wurde von Leuten, die sich dachten, ich habe Lust auf ein Glas Tee oder einen Tee oder eine Teekanne aus dem Präsidentenpalast oder eine Zewa-Packung aus dem Präsidentenpalast oder was auch immer oder ein Fernseher oder so.
Wie hat sich denn Syrien angefühlt am Montag, also am Dienstag? Also ich meine, du warst ja nun wirklich...
Na, ich bin Montag, sind wir reingefahren und also an der Grenze waren ganz viele Alawiten, die, glaube ich, sehr ängstlich ausgeharrt haben und versucht haben, in den Libanon reinzugehen. Und dann fuhr man weiter und halt alle Assad-Poster verbrannt oder zerrissen. Leute haben auf der Straße getanzt, haben sich gefreut, uns zu sehen, haben Plakate zerrissen. Das war eigentlich so, glaube ich, die Hauptaktivität war, so Plakate zerreißen.
Es gibt ja auch wirklich eine Menge Assad-Plakate,
die also überall liegen diese Assad-Plakate rumzerrissen. Ja. Ganz viele verlassene Militärfahrzeuge, wo einfach die Türen offen gelassen wurden, die nicht zerbombt oder also auch sehr viele zerbombte und kaputte Fahrzeuge und Panzer und so weiter. Dann überall Uniformen, die rumlagen, weil ja alle Soldaten sich einfach ausgezogen haben und zivil und abgehauen sind.
Ja.
Das war schon krass irgendwie.
Ist das für dich eine entspannende Berichterstattung hier, eine entspannte Berichterstattung im Vergleich zum Beispiel zur Ukraine oder Sudan, weil du weißt, du bist A, hier sehr gewollt und B, eigentlich kann nichts passieren?
Naja, ich glaube, es kann schon was passieren. Es gibt ja auch immer noch, das Ding ist, dass hier sehr oft in die Luft geschossen wird aus Freude und da gibt es halt sehr viele Querschläger, die auch rumfliegen und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Gefährliche.
Mhm.
Aber ich finde, es hört sich so komisch an zu sagen, es ist jetzt gerade, also ich empfinde es als sehr wichtig, darüber zu berichten, auch über Sednaya, auch wenn alle Medien und jeder darüber berichtet hat, aber genau das ist richtig so und das ist wichtig. Aber es ist auch schön, dabei zu sein, bei einer Revolution dabei zu sein.
Das ist auch, das finde ich total krass.
Und das ist schon interessant und auch das, ich glaube, das verwirrt jetzt auch, glaube ich, alle so, vor allem in Deutschland, wo ja die Kurden sehr gefeiert werden, zu sagen, okay, es gibt vermutlich kurdische Sniper, die auf Zivilisten geschossen haben. Dann sind jetzt irgendwie die Dschihadisten, sind irgendwie jetzt die Guten, aber es ist jetzt nicht IS, aber es ist jetzt Al-Nusra. Ich glaube, alle sind noch so ein bisschen verwirrt, was irgendwie wie wo dazugehört. Und das geht jetzt eben in den nächsten und in den nächsten Tagen und Wochen darum, zu verstehen, wer sind die und was wollen die. Aber die gibt es jetzt nicht erst seit gerade, sondern die sind ja schon seit 7 Jahren, haben die Regierung in Idlib und so weiter. Die sind ja schon sehr organisiert und das hat man einfach gemerkt. Hier, die haben am zweiten Tag war die Traffic Police von Idlib hier und hat den Verkehr geregelt. Die haben gesagt, ihr dürft nicht plündern, wir wollen keine Hinrichtungen haben für Menschen, die schlimme Sachen gemacht haben. Und das merkt man eben schon, dass sie einen organisierten, friedlichen Staat wollen. Und Jolani hat ja auch, als er nach Israel gefragt wurde, sehr diplomatisch gesagt, wir wollen keinen Krieg, wir wollen Frieden. Und ich glaube, die Zeit wird jetzt einfach zeigen, wie das hier weitergehen wird. Und dann sieht man aber auf den Straßen, am Freitag war eben das erste Freitagsgebet, nachdem Assad gestürzt wurde. Und dann gab es Mädels, komplett geschminkt, mit irgendwie engen Hosen, ohne Kopftuch, die dann mit HTS-Soldaten posiert haben und deren Waffen. Und das ist einfach was man, glaube ich, was nicht in den Kopf geht von vor allem vielen Deutschen. Das ist
ich glaube nicht nur
so
Deutsche. Also ich
nicht nur Deutsche, aber genau, ich gehe Westeuropäer.
Ja. Ich bin sehr gespannt, weil ich werde mir Freitag auch das Gebet angucken. Ich bin wirklich irre gespannt, das zu erleben und zu sehen, weil ich glaube auch, dass diese Freude auch noch eine Woche später
auf jeden Fall
da ist. Willst du noch bleiben oder willst du nach Hause?
Ich werde am 23. nach Hause fliegen.
Was lustigerweise also, keine Antwort auf meine Frage ist. Willst du noch bleiben oder willst du nach Hause?
Nee, ich will nach Hause. Ich habe Lust auch auf eine Pause.
Okay.
Ja.
Man kann es irgendwie verstehen.
Genau, also so. Ich merke schon, dass ich müde bin und Lust habe auf eine Pause. Aber ich bin mega interessiert, jetzt eben auch. Also ich war schon davor in Syrien, aber in Rojava. Also ich war in Qamishlo, in Hasreke, in Enisa, in Raqqa und so weiter. Aber eben noch nie im ehemaligen Assad-kontrollierten Gebiet. Und deswegen freue ich mich auch schon drauf, an andere Orte jetzt oder Freunde ist vielleicht irgendwie blöd doch, gesagt, glaub, aber es ist ja, also ich finde es einfach super interessant, an diese Orte zu fahren, die man vorher nicht fahren konnte.
Ich habe also so das mit die Kameramänner, mit denen ich auch befreundet bin und Martin, das ist so, wir haben uns, also wie oft haben wir uns auf dem Weg zum Flughafen in Berlin gedrückt und geherzt und gesagt so, geil, wir fliegen jetzt nach Damaskus, wir können jetzt in diesen Teilen, den wir immer sehen wollten, was wir uns immer angucken wollten und weil wir auch in Kamischli waren, in Raqqa, wir waren da überall und dann war das immer so in der Ferne lag, dieses Damaskus, unerreichbar.
Damaskus, ich muss an Palmen denken, wenn ich an Damaskus denke. Und ich habe mir halt immer gewünscht, in Damaskus zu wohnen und einen Arabischkurs zu machen. Und ich glaube, dass ich das vielleicht jetzt einfach dieses Jahr machen werde.
Der beste Zeitpunkt dafür.
Ja.
Ich dachte im Übrigen, dass Damaskus am Meer liegt und habe in einem Interview mit Martin gesagt, ich freue mich, wenn wir dann beide einen Spaziergang am Meer machen in Damaskus. Und Martin hat mich so ganz entsetzt, so, was meinst du jetzt? Wenn ich, für mich liegt das so hier immer am Meer. Und dann habe ich überlegt, ob ich Damaskus gerade mit Tel Aviv verwechsle, ich weiß es nicht.
Oh Gott, ey.
Ja, richtig, richtig Nightmare. Ich bin auch müde, das Jahr war lang für alle.
Ja, genau, also am 23. komme ich wieder in Berlin an, hoffentlich.
Bleibst du in Berlin oder fährst du dann irgendwo zu den Eltern irgendwie?
Nee, ich war meine Mutter jetzt erst länger besuchen und wäre ich jetzt nicht nach Syrien geflogen, dann wäre ich, glaube ich, meine Mutter besuchen gegangen, aber ich will jetzt einfach nur alleine zu Hause sein und irgendwie nicht noch, genau.
Also ich finde, wir beide sollten am 27. ins Alexa gehen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil ich brauche halt gute Nägel.
Die am 24. hat er ja noch vormittags offen.
Ja, aber das ist ja Mord und Totschlag da.
Nee, die ganzen Zugezogenen sind weg. Da sind ja nur noch Berliner am 24. vormittags im Alexa. Also ich glaube sogar an jedem anderen Tag im Jahr sind kaum Zugezogene im Alexa, sondern hauptsächlich Berliner.
Ja, das stimmt.
Also ich würde sagen, du kannst da auf jeden Fall vormittags am 24.
Ja, ich mache vielleicht schon mal einen Termin aus.
Ich kann es von hier aus machen.
Ja, in der Tat.
Gut, dann lassen wir uns da beide die Fingernägel machen und essen beide danach
Frozen Joghurt.
Ich finde, das ist ein sehr guter Plan. Ich habe das Gefühl, ich habe nur ungefähr ein Hundertstel von dem, was ich mit dir besprechen kann, besprochen.
Ja, aber wir können ja nochmal miteinander sprechen, wenn wir in Berlin sind, ausgeruht, aus dem Alexa kommen oder so.
Ja, vielen Dank, dass du mit mir geredet hast.
Gerne, danke, dass du mit mir geredet hast.
Vielleicht stelle ich noch eine. Nee, ich kann auch nicht mehr.
Ich bin auch echt.
Es ist richtig, du 23:30.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel, indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfiehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.